Redeangst überwinden. Heute konnte ich, oder für den heutigen Podcast, konnte ich Hanno Röper als Interviewpartner gewinnen, der uns zeigen kann, wie man eine Redeangst überwinden kann. Klar, das ist auch das Thema des Podcasts. Lieber Hanno, schön, dass du da bist und vielleicht möchtest du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vorstellen. Doch, bevor wir mit der Vorstellung starten, hier noch ein kleiner rechtlicher Hinweis.
Dauerwerbesendung.
So, dann haben wir diesen Hinweis auch abgespielt. Lieber Hanno, wie gesagt, schön, dass du da bist. Stell dich einmal vor und sage einmal, wie du auf das Thema Redeangst überwinden überhaupt gekommen bist.
Ja, hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank auf alle Fälle für die Einladung. Redeangst ist ein spannendes Thema, finde ich. Wir alle haben irgendwie schon super früh damit zu kämpfen gehabt, gerade wenn man so in die Schule denkt und so, wo man so die ersten Vorträge vielleicht halten muss. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwann so, als ich Teenie war, dass ich super gerne meine Gedanken halt formulieren würde, dass ich super gerne irgendwie andere Menschen damit auch begeistern würde, mit dem, was man vielleicht auch in sich hat. Und da war natürlich Redeangst auch ein starkes Thema, ne? Also wenn man so das erste Mal auf einer Bühne steht, da geht einem das Herz schon stark in die Hose. Und dann habe ich einfach schnell gemerkt, ey, yo, vielleicht habe ich auch ein bisschen ein Talent in die Richtung und ich hatte richtig Bock, das einfach richtig gut zu machen, was ich so mache in dem Bereich und habe mich dann einfach viel mit dem Thema beschäftigt und geguckt, wo man einfach noch was rausholen kann, was andere machen, wie das wirkt und das dann versucht, so ein bisschen zu adaptieren, genau.
Das heißt, du hast urplötzlich, morgens bist du aufgestanden, hast dich auf einer Bühne wiedergefunden und hattest Herzrasen. So ungefähr?
Ja, nicht ganz. Natürlich wird man dann irgendwann mal eingeladen oder so und dann geht es so das erste Mal los und man muss sich das erste Mal damit auseinandersetzen, was macht man vor einer Rede, wenn einem wirklich das Herz in die Hose rutscht. Und dann probiert man natürlich auch verschiedene Dinge aus und irgendwann findet man dann so seinen Weg, wie man damit umgeht. So.
Okay, welcher war dein Weg?
Ja, also ich glaube, anfangs bin ich ein Mensch, der super viel rumgelaufen ist, einfach vorher tatsächlich. Wo ich noch nicht so viel Ahnung hatte, was man macht, habe ich einfach versucht, mich möglichst viel zu bewegen. Mittlerweile natürlich einiges noch dazugelernt, was noch wesentlich besser ist, als sich einfach nur zu bewegen quasi.
Also du bist spazieren gegangen, zum Beispiel.
Ja, nee, ich bin einfach im Vortragssaal, wo ich gewesen bin, von der einen Seite zur anderen gelaufen und wieder zur anderen und halt einfach versucht, so ein bisschen mein Adrenalin dadurch loszuwerden. Und ja, hat auch ganz gut funktioniert, aber gibt natürlich noch ein paar effizientere Wege.
Was war deine erste Rede?
Meine erste Rede war tatsächlich in der Kirchengemeinde. Eine Predigt quasi, die ich gehalten habe. Das war eine super spannende Erfahrung, natürlich jetzt abgesehen von den Dingen, die man in der Schule so gemacht hat, an normalen Präsentationen oder Vorträgen. Aber das Erste, was so richtig als Rede ich betiteln würde, war tatsächlich in der Kirchengemeinde.
Okay, also wenn man so eine Rede hält, dann kommt ja auch oftmals das Thema Blackout auf. Ja, man weiß nichts mehr, man kann keinen Gedanken mehr fassen. Wir kennen das übrigens auch, wenn wir flirten und die Traumfrau oder der Traummann sitzt uns gegenüber und plötzlich haut es den Schalter raus. Ja. Was kann man machen, damit es genau diesen Schalter nicht raushaut?
Ja, absolut. Ich glaube, dass eines der wichtigsten Dinge ist, dass man im Vorhinein es halt schafft, dieses Überadrenalin abzubauen. Also eine gewisse Menge von Adrenalin ist ja gut, weil wir konzentrierter sind, weil wir uns besser konzentrieren können, weil wir besser fokussiert sind, auch auf die Leute um uns herum und nicht so viel Bullshit labern. Aber halt dieses Überadrenalin, also dieses Adrenalin, was halt zu viel ist, das muss man halt im Vorhinein abgebaut bekommen. Und ich glaube, wenn man das abgebaut bekommt, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit nach Blackouts total. Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der auch zum Beispiel bei Klausuren einen Blackout hatte, der vorher nicht aufgeregt gewesen ist. Also die meisten Menschen, die Blackouts haben, waren halt über die Maßen aufgeregt. Und dann passiert sowas auch relativ gut. Aber wenn man es schafft, dieses Überadrenalin abzubauen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit total, dass man Blackouts bekommt.
Also, physiologisch ist es so, wenn wir zu viel Adrenalin erzeugen, dann wird der Neokortex mit der Durchblutung wird reduziert. Ja? Warum? Weil ganz einfach diese Stresshormone dafür sorgen, dass Zellen abgebaut werden im Neokortex. Und damit dies nicht geschieht, wird er abgeschaltet. Das Ganze dauert so ungefähr 10, 15 Minuten. Wir kennen das auch von Klausuren, weil du es gerade gesagt hast, von irgendwelche Tests. Mhm. Am Anfang sitzt man da, schließt sich das durch und versteht nicht mal die einfachsten Formulierungen. Nach und nach legt sich das Ganze dann. Und das dauert in der Regel so 10, 15 Minuten. Wenn du jetzt so eine Rede vorbereitest, ja, und lernst du diese Rede in- und auswendig, also jedes Wort für Wort und hältst dich dann daran oder hast du vielleicht Karteikarten oder wie übst du eine Rede?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, es gibt auf alle Fälle nicht den allgemein gültigen Plan. So, es gibt Menschen, auch in großen TED-Veranstaltungen oder so, die lernen tatsächlich ihre Rede komplett auswendig.
Moment, Moment,
Wichtig
Moment,
ist, wenn
Moment,
man...
Moment, Moment, Moment. Was ist eine TED-Veranstaltung?
Genau, also TED ist ja sowas wie Gedankentanken in Deutschland quasi, wo einfach viele Leute an einem Tag oder an einem Abend sich treffen und innerhalb von 18 Minuten oder 10 Minuten quasi zu einem Thema präsentieren. Genau. Und da gibt es die unterschiedlichsten Strategien. Also es gibt Menschen, die tatsächlich ihre Rede komplett auswendig lernen. Wichtig dabei ist, dass man sie wirklich so gut kann, dass man gar nicht mehr merkt, dass sie auswendig gelernt ist. Das ist häufig das Problem. Meine Strategie ist es definitiv nicht. Ich mache mir im Vorhinein eigentlich immer Stichpunkte und die gehe ich regelmäßig durch und ich versuche, die Eckpunkte meiner Rede in meinem Kopf zu haben, sodass der rote Faden bestehen bleibt. Und alles andere zwischendrin ist für mich Freestyle. Also wie ich die Übergänge mache, ist für mich einfach, wie ich gerade in diesem Moment denke, dass es gut und richtig ist.
Also, wir reden ja hier jetzt auch in dem Interview nicht nach, wir haben das nicht auswendig gelernt vorher, sondern wir machen das, was du gerade als Freestyle bezeichnest. Wir haben so einen, in Gedanken haben wir unseren Ablaufplan natürlich, der natürlich auch variieren kann. Das ist bei einer Rede ein bisschen schwierig, ja. Und ich glaube, korrigier mich bitte, wenn es um Fakten und Zahlen geht, dann sollte man sich diese vielleicht notieren.
Definitiv. Also auf alle Fälle notieren. Ich meine, wir machen heutzutage in der Schule und so bekommen wir immer wieder mit, dass Vorträge, die keine Notizen haben, irgendwie besser werden als andere. Aber das ist kompletter Stuss, weil die Menschen, die das machen, die haben sie häufig so auswendig gelernt, dass sie total künstlich rüberkommen und überhaupt nicht mehr natürlich. Und ich bin einfach der Meinung, du musst deinen Weg finden, wie du so natürlich wie möglich präsentieren kannst. Und für mich war das in der Schule zum Beispiel immer, dass ich mir einfach ein DIN A4-Blatt genommen habe, wo ich mir meine Stichpunkte draufgeschrieben habe, die habe ich vor mir auf den Tisch gelegt, sodass ich sie nicht in der Hand halten musste. Und dann konnte ich super frei präsentieren und ich brauchte die Zettel häufig nicht, aber wenn ich sie gebraucht hatte, dann waren sie halt da. So. Und das ist das, finde ich, wie man am meisten so am besten damit umgehen kann. Aber das ist halt immer so eine individuelle Sache. Es gibt auch andere, die sagen, ey, gerade auch wenn du jetzt auf einer Bühne stehst, wo du vielleicht nicht in deine Notizen schauen solltest, dann macht es natürlich schon Sinn, einfach mehr geprobt zu haben, dass du einfach diese Eckpunkte in deinem Kopf hast. Genau.
Jetzt gibt es ja Menschen, die sind geborene Redner und es gibt welche, die sind das wohl weniger. Hat das etwas damit zu tun, dass die schlechter formulieren können oder hat das schlichtweg etwas mit Angst zu tun? Angst zu versagen, bewertet zu werden und ja, irgendeinen angeblichen Unsinn zu erzählen. Und wenn dem so sein sollte, wie kann man das auch überwinden, diese Scham, diese Angst, dass man plötzlich vor der Gruppe steht, denn es ist ja von der Evolution her bedingt. Die, die alleine sind, nicht zur Gruppe gehören, also nicht zum Publikum gehören, die sind, waren früher meistens des Todes und daher kommt es von der Evolution wahrscheinlich. Wie kann man das, also wie kann man diese Bewertungsangst, dieses Alleinsein, Einsamsein vor einer Gruppe, wie kann man das überwinden oder wie hast du das gemacht?
Ja, also ich glaube, du hast ja angesprochen, ob es quasi geborene Redner gibt und andere. Ich glaube tatsächlich, dass die Angst eine große Rolle spielt. Also Menschen, die von sich aus eher auf der Bühne stehen, sind ja in der Regel extrovertiertere Menschen, die einfach generell etwas weniger Angst vor dem öffentlichen Reden haben. Aber da gibt es natürlich auch die anderen, die quasi eher vielleicht introvertiert sind, die aber meines Erachtens bei weitem nicht schlechtere Redner sein müssen. Also ich habe auch schon mit, gerade fällt mir ein Beispiel ein, mit einem zusammengearbeitet, der auch ein sehr introvertierter Mensch gewesen ist und der, ich sag mal, das war ein Seminar quasi, so ein 20-Minuten-Seminar, so nur was ganz Kurzes, gehalten hat, was wesentlich besser ist als vieles, was ich von extrovertierten Menschen gesehen habe. Einfach weil er die richtigen Systeme gelernt hat. Und das mögen wir nicht immer so glauben, aber ich bin der Meinung, dass tatsächlich Reden halten auch viel mit Systemen zu tun hat. Also zu wissen, wie läuft es ab, wie fange ich am besten an, wie höre ich am besten auf. Und ich glaube, wenn man die Systeme drin hat, dann kann auch jeder Mensch, das ist meine Erfahrung bis jetzt, wird eine wirklich, wirklich gute, solide Rede halten.
Gut, wie fangen wir am besten an?
Genau, das ist natürlich nochmal ein zweites Thema, was jetzt abhängig von der Redeangst ist, aber wie habe ich halt das richtige Redesystem, ne? Also wie starte ich? Das ist so ein Thema. Wie leite ich quasi den Höhepunkt ein? Wie bringe ich die Themen, die ich behandeln will, in die richtige Reihenfolge? Und am Ende, wie lande ich quasi wieder? Also wie gehe ich aus der Rede wieder raus? Das ist einfach so ein System, was man lernen muss, was aber den Rahmen hier jetzt ein bisschen sprengen würde. Aber vielleicht mal in einem anderen Podcast. Genau, aber das ist so ein System, was man einfach lernen muss, finde ich. Wenn man tatsächlich sich gute Reden anschaut, dann merkt man auch, dass die alle so ein bisschen das gleiche System fahren. Aber Redeangst natürlich zu deiner zweiten Frage. Wie man es am besten so ein bisschen überwindet, sind für mich, ich sag mal, drei Kernpunkte eigentlich. Also der erste Kernpunkt ist, dass man sich einfach bewusst macht, dass man sich so von seinem Kopf nicht alles gefallen lassen muss. Also man muss sich einfach bewusst machen, dass Redeangst in der Regel einfach so ein bisschen eine Überfunktion vom Kopf ist, wo einfach zu viel Angst für eine Situation hat, die eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und da stelle ich mir ganz gerne so, was wäre, wenn Fragen. Also was würde passieren, wenn die Angst, die ich in meinem Kopf habe, wirklich eintrifft so? Und davor, was ist wirklich diese Angst? Also wir haben ja nicht Angst, vor Menschen zu stehen, sondern wir haben ja Angst zum Beispiel, dass sie schlecht über uns denken oder dass wir irgendwie uns verhaspeln und die dann denken, dass es total schlimm ist. Aber in aller Regel passieren diese Ängste überhaupt nicht, die wir uns zum einen ausmalen und zum zweiten verdramatisieren wir sie halt im Kopf extrem. Also der Kopf denkt halt, die Angst ist viel schlimmer, als sie eigentlich ist. So. Und deswegen stelle ich mir halt super gerne, was wäre, wenn Fragen. Also was würde passieren, wenn ich mich jetzt voll verhaspel oder wenn ich einen Blackout bekomme, wenn ich kurz auf mein Skript schauen muss und so Geschichten. Und dann ist halt der Outcome am Ende, ja, was würde denn wirklich passieren, eigentlich super gering. Und ein zweites Ding, was ich super gerne mache vor einer Rede, ist Bauchatmung. Also wir kennen es, dass wir häufig in die Brust atmen, aber wenn man sich wirklich entspannen will, müsste man eigentlich in den Bauch atmen. Das kann man üben, nicht alle Menschen können das, indem man sich einfach auf den Rücken legt, quasi seine Hand auf den Bauch legt und einfach mal versucht, aktiv in den Bauch zu atmen, sodass die Hand sich hebt. Und wenn man das kann, also das kann man einfach lernen, jeden Tag macht man das mal, dann lernt man das. Das ist halt so eine Entspannungsatmung. Und ich mache das ganz gern vor einer Rede, wenn ich total aufgeregt bin, dass ich einfach ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch nehme und dann bin ich schon direkt viel entspannter. Ich kann viel rationaler bewerten, wie schlimm ist die Situation gerade. Und dann, Punkt Nummer drei, ist für mich so ein bisschen Humor. Das muss man nicht machen, aber mir hilft das total, wenn ich auf einer Bühne stehe und gerade merke, boah, ich habe richtig Angst vor den Leuten, die da stehen. Dann stelle ich sie mir zum Beispiel mit einer Clownsnase vor oder so. Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt, aber mir hilft das einfach in dem Moment manchmal, gerade vor Menschen, die vielleicht auch schon viel erfahrener sind und die im Publikum sitzen, nicht mehr so viel Angst zu haben, einfach in den Momenten.
Es kommt natürlich auch darauf an, was wir für eine Rede halten und in welchem Kontext. Wenn wir jetzt eine Rede vor Kindergartenkindern halten, dann können wir natürlich entspannter da reingehen, als wenn wir vielleicht ein Bewerbungsgespräch haben. Dann müssen wir auch, ich sage mal, eine Art Rede halten, aber wir wollen ja was von dem anderen, was bei einer Kindergartenrede jetzt nicht der Fall ist. Das heißt, da kann es sein, dass die Zukunft davon abhängt, was wir uns auch nur vorstellen, aber nicht in Wirklichkeit der Fall ist. Weil wenn dieses Vorstellungsgespräch in die Hose geht, ja, dann gehen wir halt zur nächsten Firma. So schlimm ist es ja nicht, ja.
Ja.
Also da darf man auch noch ein bisschen drauf achten. Wenn du eine Rede vorbereitest, du hast gesagt, du machst dir Notizen. Trainierst du diese Rede auch vielleicht, dass du dich aufnimmst mit dem Handy, mit der Kamera oder mit was auch immer und hörst dir dann deine Rede nochmal an oder kannst du das mittlerweile aus dem Stegreif?
Also, ich übe meine Rede auf alle Fälle. Ich finde, es ist ein großer Trugschluss, dass man das nicht bräuchte. Und ich erlebe immer wieder Leute, also ich merke das, wenn sich Leute nicht auf Reden vorbereitet haben, tatsächlich. Und deswegen übe ich die. Ich mache sie so zwei, dreimal im Vorhinein, wenn es jetzt eine nicht ganz so wichtige Rede ist. Und wenn es eine wichtige Rede ist, dann mache ich sie schon so bis zu 10, 15 Mal tatsächlich. Aber ich versuche, dass sie nicht aus, also dass ich sie quasi nicht auswendig lerne. Also ich versuche, die Eckpunkte reinzubekommen, mich an die Zeit zu halten, die ich habe, aber sie nicht auswendig zu lernen. Was ich nicht mache, ist, mich aufzunehmen und auch nicht mich zu filmen, weil das tatsächlich auch teilweise, also gerade Menschen, die sich noch nicht so sicher auf der Bühne fühlen oder die eher denken, sie sind schlecht, für die ist es natürlich eher negativ, ne? Weil man schaut sich selbst nicht gerne an, man hört sich selbst nicht gerne an, man nimmt es einfach falsch wahr, wie in dem Moment, wenn man gerade redet und das bewertet.
Das kann man,
Das
das
macht.
kann, das kann man, das kann am Anfang grausam sein. Das ist völlig
Richtig,
richtig, ja.
total. Vollkommen. Deswegen hilft es eher, wenn man es in einer Person oder einer Gruppe hält, einer kleinen. Die kann einen nämlich viel besser bewerten, als wenn man sich selbst dann danach anhört und bewertet. Das ist immer ein bisschen komisch manchmal.
Wenn du eine Rede hältst und es kann ja sein, dass im Publikum Menschen sitzen, die eine andere Meinung zu einem Thema haben. Ja, was ja völlig
Ja,
legitim ist.
absolut.
Wie gehst du mit Einwänden um, die während deiner Rede artikuliert werden?
Ja, mega spannend. Also ich fahre mittlerweile die Theorie, dass ich sage, ey, voll cool, wenn du eine andere Meinung hast. Lass uns einfach schauen, was ist das, was am meisten Sinn macht, was ist das gerade bei Rhetorik, was die beste Wirkung hat. Keine Ahnung, wenn man ein Rhetorikseminar hält und jemand sagt, ey, ich habe das aber anders gelernt, dann ist es ja cool, weil dann schauen wir einfach, okay, meine Theorie, was hat das für eine Wirkung, was hat das für eine Wirkung, was er macht und wenn seine Wirkung größer ist, dann wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht annehmen würde, ne? Also einfach so ein Mindset von, ey, ich habe vielleicht noch nicht alles richtig in meinem Kopf und ist noch nicht alles richtig, was ich glaube oder was ich denke. Lass uns einfach zusammen so den richtigen Weg finden. Dann entkräftigt man eigentlich alles, was kommt. Weil wenn es richtig ist, dann bedankst du dich, dass es cool ist, dass du was Neues gelernt hast. Und wenn es falsch ist, naja, dann ziehst du halt dein Ding weiter durch, so.
Ja, und man steht nicht da wie der Trottel, der vielleicht keine Ahnung hat, sondern man gibt dem anderen auch die Möglichkeit, sich zu äußern. Wie du gesagt hast, wir nehmen dann das Beste oder du nimmst dann das Beste aus so einer Argumentation und kannst deinen Vortrag einfach weiterhalten.
Absolut. Ja, ich meine, wir neigen dann immer in so eine Verteidigungssituation reinzukommen, ne, wo wir einfach unsere Meinungen verteidigen wollen. Was ja aber voll blöd ist, weil es ja nicht darum geht, wer jetzt hier die bessere Meinung hat, sondern was halt am Ende den meisten Menschen am meisten bringt. So.
Ja, es gibt aber auch Diskussionspartner, mit denen kann man sich nicht auf, wie soll man sagen, mit denen kannst du gar nicht diskutieren. Also ja, das beste Beispiel, das hatten wir ja in der Vergangenheit, der letzten paar Jahre, das ist Corona. Es gab die Covid-Idioten, ja, und es gab die Zeugen Coronas. Ja, und beides ist jetzt wertfrei.
Ja, absolut.
Da war eine Diskussion überhaupt nicht machbar.
Ja, richtig, absolut. Also ich bin dazu übergegangen, dann auch nicht zu diskutieren tatsächlich. Also wenn ich merke, das Gegenüber ist null offen, normal drüber zu reden, dann ziehe ich mich direkt zurück, weil es für mich vergeudete Zeit. Also er wird irgendwie sich nicht öffnen und ich kann nichts davon lernen, er kann nichts davon lernen, dann lasse ich es in der Regel direkt, weil es einfach sonst nur Streit produziert. Das ist so meine Herangehensweise.
Ja, macht Sinn. Wenn du unseren Hörern und Hörerinnen einen Tipp geben könntest, wie sie denn eine Redeangst kurzfristig abbauen könnten, also angenommen jemand hält morgen eine Rede oder soll morgen eine Rede halten und hat Durchfall, schläft unruhig und macht sich Gedanken, was kann er denn kurzfristig machen und was kann man denn machen, wenn man vielleicht in 14 Tagen eine Rede hält? Also einmal, was ist die Kurzfristlösung für morgen und was ist die Vorbereitungslösung für in 14 Tagen?
Absolut. Ich glaube, die kurzfristige Lösung ist super simpel, nämlich, dass es gut ist, dass du bist und dass du natürlich bist. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen und die Leute wollen ja genau dich. Also die wollen ja nicht die perfekte Version in dem Moment von dir, weil sie kennen dich so, wie du gerade bist. Deswegen sei einfach du und es ist okay, wenn du einen Fehler machst, okay, wenn du dich verhaspelst. Du machst es nur schlimmer quasi, wenn du versuchst, was Besseres zu sein. Klingt blöd, aber es ist einfach so. Und die längerfristige Lösung sind auf alle Fälle die drei Punkte. Also sich auch den ersten Punkt jetzt natürlich bewusst zu machen und dann zu atmen, richtig die Atmung zu lernen. Auch vielleicht vorher Sport zu machen, das baut das Adrenalin auch sehr gut ab. Sich bewusst zu machen, wie schlimm ist die Angst wirklich, die du hast und welche Angst hast du genau. Und dann ein bisschen mit Humor zu arbeiten, wenn man das möchte. Nicht jeder Mensch ist so der Typ dafür, aber ich glaube, vielen tut es gut auf alle Fälle.
Bietest du auch Seminare an?
Ja, tatsächlich. Also ich habe eine Firma gegründet, die heißt Stand-Up und da machen wir so Redeabende quasi, wo man, wir haben es jetzt dieses Jahr noch zweimal, wo einfach 5 Redner kommen, Rednerinnen auch und die haben alle 18 Minuten und dann hat man so einen Abend, wo man super viele verschiedene Inputs bekommt. Das ist das eine, was wir anbieten und das zweite ist eine Masterclass über 8 Wochen, wo man einfach super praktisch lernt, wie man gute Reden hält, auch in jedem unterschiedlichen Kontext. Da haben wir zum einen natürlich Theorieteile. Wir treffen uns einmal sonntags immer online, genau, da gibt es Theorieteile und aber auch Praxis. Also man hat mindestens 2 Reden, die man in dieser Zeit ausarbeitet und auch vor den anderen Leuten hält und richtig gutes Feedback bekommt und dadurch natürlich auch besser wird. Weil das eine ist natürlich die Theorie, dass man die irgendwie draufkriegt. Aber was wesentlich wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist, dass man Feedback bekommt für die Praxis, die man macht. Und nicht jeder Mensch da draußen weiß, wie man gute Reden hält. Deswegen ist auch nicht jedes Feedback wirklich sonderlich gut. Und bei uns bekommt man richtig gutes Feedback, wie man einfach besser werden kann. Und genau, das sind so die 2 Angebote im Kern.
Boah, das heißt, ich werde bei euch kritisiert.
Ja. Boah, absolut.
Ich werde bewertet. Ich muss mich dem Thema stellen. Ja, nur wenn wir uns dem Thema nicht stellen, wird es auch nicht besser. Deine Webseite, wie gesagt, standup.de, ist das richtig?
Standuplive.io ist die Webseite. Und meine persönliche Webseite ist hannoröper.com. Aber die ist gerade noch im Aufbau. Genau, ja. Die kommt dann aber demnächst.
Gut, und beides verlinken wir natürlich in der Beschreibung zu diesem Podcast. Jetzt haben wir uns über das Thema Reden unterhalten. Jetzt gehört zur Rede aber auch noch etwas, das nennt man Körpersprache.
Absolut.
Ja, und wenn wir eine Rede halten, dann kann es sein, dass die Körpersprache leicht defensiv ist. So, oh ja. Mit verschränkten Armen oder Hände in der Tasche oder keine Ahnung was. Ja. Was kann man denn da machen?
Ja, also das eine, was man machen kann, sind ja diese Bewegungen, die man macht, die total unnatürlich sind. Ne? Zum Beispiel, dass man steht und seinen Oberkörper wippt oder so. Das merkt man selber nicht, aber alle Zuschauer denken sich, was ist gerade bei dem Menschen los? Ne? Das ist natürlich super wichtig. Das ist dieses, was ich meinte. Das ist Überadrenalin, was irgendwie aus diesem Körper raus möchte und jetzt halt irgendwie in irgendwelche komischen Bewegungen umgewandelt wird. Und da macht es total Sinn, wenn man vor der Rede zum Beispiel Liegestützen macht, bis man nicht mehr kann. Also das Adrenalin aktiv durch Sport einfach abbaut. Dann hat man diese Bewegungen nicht mehr. Das ist dies eine. Und das andere ist, dass man, ich glaube, wenn man diese Schritte gegangen ist, dass man sich bewusst macht, dass es nicht so schlimm ist, vor den Menschen zu stehen, dass man sich dann bewusst macht, dass man einfach natürlich ist. Ja, der eine steht vielleicht gerne einfach an einem Punkt und redet. Das ist vollkommen okay. Der andere bewegt sich super gerne. Einfach seinen natürlichen Drang so ein bisschen rauszulassen, was für einen am besten ist. Weil das, was für dich natürlich ist, das ist das, was am besten ankommt und was die höchste Wirkung erzeugt.
Welches sind für dich die besten Redner der letzten 20, 30, 40 Jahre?
Boah, das ist eine spannende Frage. Meinst du rhetorisch gesehen oder von dem, was sie sagen?
Die Redner oder die Rednerinnen, die dich am meisten gefesselt haben.
Ja, also ich mag persönlich René Bourbonus sehr gerne, weil ich finde, dass er Rhetorik auf einem sehr, sehr hohen Niveau lebt und auch sprachlich sehr, 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 sehr gut ist. Und ansonsten mochte ich tatsächlich auch Boris Grundl, aber vor allem von seinem Inhalt. Genau. Von seiner Message, die er hatte.
Eine oder zwei der wohl auch oft genannten oder genanntesten Redner ist ja auch Jimmy Carter und natürlich Steve Jobs.
Ja, absolut.
Also wer sich das mal anschauen möchte, die Videos von den vier genannten, sollte das unbedingt machen bei YouTube und da kann man sehr, sehr viel lernen, wie eine natürliche Rede gehalten werden kann.
Absolut, ja.
Und auch beispielsweise, wir haben jetzt hier diesen Podcast gemacht. Natürlich wird dieser Podcast auch von unseren Hörern und Hörerinnen bewertet. Und wir haben auch hier und da mal den Fülllaut M verwendet. Wir haben uns auch verhaspelt. Und es bleibt aber genauso in diesem Podcast drin. Warum? Weil es ja eine gewisse Natürlichkeit widerspiegelt. Sonst
Absolut.
wäre das hier ja eine Werbesendung, die man, keine Ahnung, die man sonst aus dem Fernsehen kennt. Und das wollen
Ja,
wir ja nicht.
also wir haben ja immer die Tendenz, dass man versucht, Reden so unnatürlich perfekt zu machen. Also ich denke mir mal, wenn du so, wie du deine Rede hältst, mit deinem Kollegen auf der Arbeit reden würdest, was würde er von dir denken, ne? Und manche Leute würden denken, du bist verrückt, weil man so nicht mit Menschen redet. Aber ein normales M oder ein oder ist ja völlig normal in unserem Redegebrauch. Nur wenn es halt zu viel wird, dann nervt es halt, weil es halt einfach wieder unnatürlich viel ist. Aber eine natürliche Menge davon ist ja super, super wichtig, super gut.
Und eine Rede muss auch grammatikalisch nicht 100% korrekt sein.
Ja, voll. Ich habe schon eine Rede gehört von einem, der gar nicht richtig Deutsch konnte. Und das habe ich fast noch nie erlebt, aber der hat mich gefesselt wie selten ein anderer. Also da muss man sich echt nicht verstecken. Also absolut nicht.
Ein wirklich spannendes Thema. Wie kann man eine Redeangst überwinden? Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr konntet den einen oder anderen Tipp hier aus diesem Podcast mitnehmen. Und wenn ihr auch einmal Podcast-Partner, Interviewpartner sein möchtet, kontaktiert mich. Ich stehe euch gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich recht, recht herzlich beim Hanno Röper. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Ich wünsche dir, heute ist Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bei einem weiteren Podcast, bei einer weiteren Episode hier in diesem Kanal. Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen darüber.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut.